Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 29, lieber Defner. Und die Märkte sind weiter fest in meiner Hand, Bärenhand.
In der Tat.
Der DAX 17,3% vom Hoch verloren und er könnte schon demnächst in den Bärenmarkt fallen.
Das wären ja minus 20%.
So ist es. Mhm. Und deine geliebten Tech-Werte fangen, wie sie so schön heißen, Facebook, ja. Apple, oh, Netflix, Apple. Google.
Die werden richtig verprügeln
sind
momentan.
Auch schon mehr als 20% im Minus, die sind schon im Bärenmarkt. Also alles läuft so ein bisschen.
Bis auf, zum Glück habe ich ja noch Tesla, meine Elektroautobauer und auch BYD, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Georgios vom Wetter kam gestern in die Redaktion und sagte, Chapeau Dietmar, du liegst ja nicht immer richtig, aber bei deinen Elektroauto-Wetten, da hast du ja wirklich sozusagen gute Intuition bewiesen. Er hat sie auch im Depot und hat ja natürlich auch seine ETF-Sparpläne und noch ein paar andere Sachen. Die sind mehr oder weniger im Minus, aber durch die beiden Elektroauto-Aktien ist er im Plus und wie gesagt, gibt auch Aktien, die in diesen Märkten steigen und relative Stärke ist ein ganz gutes Zeichen, wie es Tesla momentan zeigt, dann in so einem schwachen Markt, wenn man das entwickeln kann.
Ja, aber wir müssen nochmal darauf hinweisen, es handelt sich nicht um Kaufempfehlungen, die wir hier aussprechen, sondern es geht einfach um Meinung und jeder, der den Podcast hört, kann sich seine Meinung bilden und dann möglicherweise auch ein Depot sich bauen.
Und sollte am besten auch immer sich weitere Zusatzinformationen holen. Das sind, wie gesagt, hier zwei Meinungen. Die Börse besteht aus ganz, ganz vielen Meinungen und vier Analysten, fünf Meinungen. Und letztendlich muss man sich seine eigene Meinung bilden, aber wir wollen einfach Anregungen dafür
ganz
geben.
Ganz genau.
Das und dass wir uns auch so streiten, zeigt ja auch, es gibt eben keine alleinige Wahrheit, sondern wir haben ja immer für jede Seite auch gute Argumente und wie gesagt, dann kann man sich das rauspicken, was man selbst für richtig erachtet und dann danach handeln.
Davon lebt ja auch die Börse. Der Käufer denkt, er kauft jetzt, weil es immer nach oben geht und der Verkäufer denkt, es wird nicht besser und so ist es auch hier.
Der ewige Kampf zwischen Bullen und Bären eben und manchmal haben halt den Bullen die Oberhand, gerade sind es die Bären, muss man ehrlicherweise sagen.
Und es liegt auch am Brexit-Chaos.
Die spinnen die Briten, kann ich da nur sagen.
Ja, und diese 585 Seiten Vertragsentwurf, die haben eigentlich nur eins geschafft, dass irgendwie alle Briten gegen diesen Vertrag sind. Egal, ob sie für den Brexit, egal, ob sie dagegen sind. Auf jeden Fall, dieser Vertrag hat sie alle hinter sich geschart. Und ich würde vermuten, er wird auch nicht durchs Parlament kommen. Und dann stehen wir da so ein bisschen in so einer Zwischenhölle, in so einem Limbo-Art.
Es ist auf jeden Fall ein Reality-Check für Brexit-Fans. Und da sollten alle Exit-Fans, die von irgendwelchen Exits, Italien, Exit, Grexit oder was auch immer, träumen oder geträumt haben, mal ganz genau hinschauen. So ein Exit funktioniert einfach nicht, wenn Dinge so eng verwoben sind. Und letztendlich verliert derjenige, der raus will, in dem Fall die Briten. Jetzt ist ja das Szenario im Raum, dass es möglicherweise wirklich zu einem Brexit kommen könnte. Ich glaube zwar immer noch nicht daran, ich glaube immer noch an die Vernunft, selbst bei den Briten, auch wenn es schwerfällt. Aber da hat der englische Industrieverband schon gewarnt, ein Brexit ohne Ausstiegsvertrag, das sei eine Abrissbirne für die britische Wirtschaft. So habe ich ja schon mal in unserer Brexit-Diskussion hier auch argumentiert.
Ich wäre da nicht so pessimistisch. Und du musst natürlich auch dazu sagen, warum dieser Brexit-Vertrag so schwierig ist. Das liegt an dieser Nordirland-Irland-Problematik und dieser Grenze, die zwischen beiden verlaufen würde, wenn die Briten jetzt ausstiegen und dann ist ja sogar das Vereinigte Königreich steht ja dann sogar zur Disposition und das macht es so schwierig. Insofern ist es bei den Briten besonders schwierig. Ja, und ich wäre auch nicht langfristig so pessimistisch. Ich glaube, die Briten alleine haben genug, das hatten wir ja schon die Diskussion.
Wir wollen sie nochmal aufbereiten.
Aber das ist eine der Wetten, wo du gut liegst. Wir hatten ja gewählt, dass das Pfund über 1,30 Dollar liegt. Das war meine Wette und es liegt drunter, weil dieses ganze Chaos natürlich auf der Währung lastet. Haben wir noch die Italien-Geschichte. Da könnte diese Woche der blaue Brief aus Brüssel nach Rom gehen. Die Italiener, die spinnen
die
ja auch.
Die wird es nicht jucken.
So. Ja, genau.
Aber das hat man davon, wenn man Populisten wählt. Ich sage nur nochmal, ne? Also die Italiener, die wollen ja auch Europa nicht stärken. Sie wollen ja auch durch ihre Politik natürlich Europa angreifen und sturmreif schießen.
Aber sie gaukeln, das ist das, was Populisten gut können. Sie gaukeln der Bevölkerung eine bessere Zukunft vor, ohne Reformen machen zu müssen. Und wenn man mal guckt, die Statistiken oder die Umfragen, 60% der Italiener befürworten genau dieses Budget. Das sind ungefähr 36 Millionen. Und an den Märkten hat es natürlich auch zu Verwerfungen geführt. Lo spread. Es gibt sogar in Italien dieser Risikoaufschlag, hat dieses Wort Lo spread. Und Lo spread ist bei 300 Basispunkten. Und damit liege ich auch bei dieser Wette.
Wunderbar. Aber wir brauchen gar nicht immer mit dem Finger nach Italien zeigen. Wir brauchen bloß im Lande bleiben. Die SPD versucht jetzt einen ähnlichen Kurs und will auch immer mehr Freibier für alle versprechen. Will sich von der erfolgreichen Agenda-Politik mehr und mehr verabschieden. Darüber diskutieren wir in dieser Sendung noch.
Ja, und wir haben auch noch ein zweites Thema. Da geht's um Größe, ob Größe zur Gefahr wird für unsere Demokratie, für unser Wirtschaftsleben.
Aber die großen Fangaktien, die sind ja bald gar nicht mehr groß. Ja, die Billionen-Dollar-Werte sind ja alle zusammengebrochen. Ja, die Billionen-Dollar-Falle, vielleicht ist das wirklich ein schlechtes Ohm gewesen für Apple und Amazon, man weiß es nicht.
Wir haben Feedback. Ja, Feedback. Ein Kollege Sommerfeld, das ist einer unserer Top-Blattmacher, also die bei uns dafür sorgen, dass die schönsten Überschriften drüber sind und dass die Menschen im Internet was vorfinden, das toll aussieht, sich toll verkauft. Der hat moniert, dass wir hier so ein bisschen zu, naja, karlauerig oder
bin ich gemeint oder was?
Sag's rau. Und er sagt ruhig. Wir wären keine Kabarettisten.
Nein, wir sind Comedians.
Und unsere Witze wären für Außenstehende nicht so lustig wie... für uns vielleicht. Und deswegen, wir sollten mehr Fakten und weniger Witze machen.
Okay, ich lese das jetzt mal den Monatsbericht der Bundesbank vor oder ein paar Excel-Tabellen vielleicht. Ja, aber so einfach mal ohne Kommentar.
Aber hast du nicht in deinem Volontariat gelernt, dass du be yourself, einfach authentisch sein oder genau. Dietmar ist einfach so. Also Sommerfeld, es tut mir leid, der Dietmar ist einfach so witzig.
Manches muss einfach auch raus, ja. Es ist, für den Chapitz ist es ja immer so ein bisschen Therapie, für mich eben auch, ja. Und es ist einmal Klassenkasper, immer Klassenkasper, ja. Ach, und manchmal muss man sich einfach über die Tristheit der Märkte auch mit Humor hinwegtrösten, sage ich mal.
Ja, wenn der Defner halt auch keine Argumente mehr hat für dieses Umfeld, dann muss er einfach in Witze sich flüchten.
Aber
das ist einfach
das schlechte Argument. Aber Lachen hilft, Lachen ist gesund und wenn man morgens jetzt bei diesem Podcast zweimal lachen kann vielleicht, weil der ein oder andere vielleicht wird es dann doch.
Und es schrieb auch jemand, als du den Ryan Bear vergeben hast, diese Stelle hätte er dreimal gehört.
Das siehst du.
Ja, so lustig. Und der Defner könnte so witzig sein, hat er geschrieben. Bei mir hat noch nie jemand geschrieben, was witzig ist. Aber wenigstens hat der Sommer vielleicht jetzt mal gesagt. Okay. Gut, dann kommen wir zum...
Nein, Humor ist ja einfach immer, das liegt im Auge oder im Ohre des Betrachters in dem Fall.
Und beim Kollegen Sommerfeld, er testet auch gerade, er hat nämlich jetzt ein Elektroauto gerade getestet und das ist so leise und dann hört er eben Defner und Chapitz. Nee, es ist ein anderes. Dann hört er Defner und Chapitz über diese ganz, ganz laut im Auto, weil dann das Auto Motorengeräusch nicht so laut ist. Und vielleicht ist so ein Elektroauto vielleicht
doch mal ein röhrenden Alpha wie der Chefredakteur oder so. Dann, wir geloben Besserung, ja.
Wir geloben Besserung. Also ja, weniger
Karlauer. Wir haben auch die Mahnung der Frau, ja, weniger Karlauer.
Genau, weniger
mehr Fakten. Fakten.
Und dann kommen wir zu einem anderen Feedback. Wir haben den Brief eines 13-Jährigen bekommen. Ein 13-Jähriger hat nämlich seine Gedanken zu Friedrich Merz aufgeschrieben und er hat geschrieben, warum er der Meinung ist, dass Friedrich Merz der CDU nicht gut tun würde.
Du hattest ihm ja den Bullen gegeben, ne? Und ich hätte ihm auch einen geben wollen. Wir waren ja ohne so einer Meinung, dass wir Friedrich Merz gut finden im Prinzip.
Aber er schrieb... dass Friedrich Merz wahrscheinlich die Union eher spalten würde und nicht dazu passen würde zu einem integrativen Charakter, der alle mitnehmen. Und er könnte sich vorstellen, dass Friedrich Merz die Schwachen in der Gesellschaft nicht mitnehmen würde. Das war so sein Vorwurf. Und deswegen,
weil er Millionär ist, oder was? Oder?
Ich weiß nicht, ob das ein Millionär ist, nein, aber er kann sich halt vorstellen, dass die Wirtschaftspolitik eher dafür gemacht ist, dass die Leistungsfähigen, und er hat ja dieses meritokratische Prinzip, Leistung muss sich lohnen und so. Und daraus schloss der 13-Jährige, dass Friedrich Merz möglicherweise nicht der Richtige ist.
Aber da muss man halt vielleicht wissen, dass erfolgreiche Wirtschaft eben allen nutzt, vor allem auch den Armen, weil es dann Jobs gibt. Und das ist die beste Sozialpolitik, die man machen
die
kann.
Die berühmte Trickle-Down-Theorie. Nein, das ist immer die Idee, nein, dass Jobs du denkst, wenn dass du man oben Leute den Reichen was gibst, kommt unten bei den Armen was raus. Das hat sich nicht so bestätigt.
Nein, ich rede jetzt nicht von Steuer. Nein, aber wenn die Wirtschaft floriert, wenn du eine wirtschaftsfreundliche Politik machst und die Wirtschaft floriert, dann gibt es mehr Jobs und dann profitieren vor allem die Armen. Und ich meine, das sieht man ja momentan eben, wir kommen ja gleich noch auf die Agenda-Politik, die sozusagen es geschafft hat, von 5 Millionen Arbeitslosen auf 2 Millionen runterzukommen in Deutschland. Und das nutzt eben sehr, sehr vielen Menschen.
Aber du musst schon sagen, er hat sehr unglücklich jetzt agiert. Der Friedrich Merz hat ja geschrieben, er hat gesagt, er gehöre mit zur Mittelschicht.
Mittelschicht wäre
für ihn Fleiß, Disziplin, Anstand, Respekt und das Wissen, dass man in der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn man es sich leisten kann.
Ja, aber ich meine, diese ganze Diskussion zeigt doch wieder diese Probleme mit Sozialneid in Deutschland, dass man in Deutschland nicht wirklich erfolgreich sein darf und das finde ich problematisch für diese Gesellschaft. Wenn wir Aufstieg nicht auch rechtfertigen, nicht auch achten und anerkennen, dann hat diese Gesellschaft ein Problem, weil jeder, der etwas leistet und dann natürlich auch, wenn du in der Wirtschaft gut bist, verdienst du halt nun mal Geld, ja. Und der hat jetzt ein Jahreseinkommen von 1 Million, das ist jetzt auch nicht so überbordend, da verdient jeder Fußballer mehr und lacht sich schief. Und jetzt verzichtet er freiwillig dafür und sagt, okay, aber die Politik er steigt aus und geht wieder in die Politik, deswegen
wenn
da
er gewählt
verdient
wird. Wenn das er gewählt ja wird.
Natürlich, wenn er gewählt
er
wird.
Er hat natürlich nicht mal die Ämter zurückgegeben. Ja, und da merkst du auch den Unterschied, den Unterschied, nämlich zu Kramp-Karrenbauer. Die hat gesagt, ich mache Politik und was die nämlich jetzt viel besser macht als er. Er sagt, liebe CDU-Mitglieder, sie sagt, liebe CDU-Mitglieder, wir brauchen euer Wissen, wir brauchen eure Expertise und wir machen alles zusammen. Und er ist eher so der Dozent, der von oben kommt. Und ich glaube, sie
ist gerade... nicht von oben, er kommt aus der Wirtschaft und kommt aus der Praxis.
Aber
und solche
Leute
brauchen
nicht mit.
Er nimmt die Leute schon auch mit. Wir brauchen in der Politik mehr Leute, die aus der Wirtschaft, die auch wissen, wie Unternehmen ticken und Unternehmen verstehen und dieses Wissen mit. Wir brauchen nicht nur Lehrer und öffentliche Dienstmitarbeiter und Gewerkschaftsfunktionäre in unserem Parlament, sondern wir brauchen schon Pragmatiker und Praktiker. Und wenn der dann noch bereit ist, sozusagen dann wieder in die Politik zu gehen und dafür dann zukünftig auf Gehalt zu verzichten, dann ist es, ehrt es ihn doch nur, dann spricht es doch nur für ihn. Und warum soll ein reicher oder ein wohlhabenderer nicht ein guter Politiker sein und auch Politik für alle Klassen machen? Michael Bloomberg in Amerika war Milliardär und hat einen super Job als New Yorker Bürgermeister gemacht. Ja?
Also, die Oberschicht hat er ja auch denunziert, hat gesagt, Oberschicht ist für mich, wenn Menschen eine Firma erben und dann die Füße hochlegen. Also jeder, der ein Mittelständler ist in diesem Lande und diesen Satz gehört hat, Füße hochlegen, der wird denken so, wovon redet der Mann?
Chapitz ist schon wieder umgefallen, weil ich den Bullen vergeben für Merz und jetzt gibt er ihn den Bären.
Er hat jetzt einfach in der Anfangszeit seines Kampfes hat er einfach wirklich wichtige Punkte liegen lassen.
Lass uns doch hier mal wetten.
Und
lass uns
mal
wetten.
Ich biete dir eine Wette an. Wenn er es nicht schafft, jetzt seine Strategie zu ändern, dann gewinnt er auch nicht mehr. Und ich finde, ich sehe mittlerweile Annegret Kramp-Karrenbauer, sehe ich jetzt schon fast vor.
Okay, dann wetten wir, ja? Weil ich habe zu meinem Thema heute eigentlich keine richtige Wette und deswegen, das ist eine perfekte Wette, die läuft noch bis zum Jahresende.
Und sogar im Dezember ist die.
Im Dezember. Also da ist er aufgelöst, also zum Jahresende aufgelöst, ganz klar, eindeutig. Und ich sage, Merz wird der neue CDU-Vorsitzende werden. Und du?
Und ich würde sagen, AKK wird die...
Das ist mal wieder eine mutige Minderheitenwette vom Defner, weil klar liegt AKK vorne momentan.
Na gut, aber du musst ja wissen, wer stimmt ab und das sind die Delegierten, das ist nicht die Basis, nicht die CDU-Basis. Insofern ist die Wette jetzt nicht so.
Ja.
Okay, gut, dann haben wir das auch.
Okay.
Dann kommen wir zu unseren Kategorien. Bulle und Bär.
Bulle und Bär.
Ja.
Ich fange mal an mit einer Marktwette. Also ich, wie gesagt, mit meinen bullischen Wetten bin ich ja nicht wirklich erfolgreich, aber ich habe ja auch ein paar bärische auf den Goldpreis zum Beispiel und vor allem auf Bitcoin. Da haben wir auch schon mal leidenschaftlich diskutiert. Da war ja Chapitz ein ganz großer Fan von Bitcoin. Die neue Währung, die neue Weltleitwährung, das neue
ich
Gold.
Ich habe nicht von der Weltleitwährung gesprochen. Ich habe nur gesagt, es ist ein spannendes Währungsexperiment, was ich nicht abschreiben würde, weil
aber
es
so ganz
auf einer spannenden Technologie beruht und B, unabhängig von allen Einflüssen ist.
Okay.
Leider jetzt nicht ganz so, wie man rausstellt. Und du wirst es wahrscheinlich uns gleich erklären.
Ich sage jetzt, ich vergebe
Absturz.
Nur kurz und bündig meinen Bär der Woche für den Bitcoin und im Prinzip den ganzen Kryptowährungssektor. Bitcoin ist gestern um 10% zeitweise eingebrochen, zeitweise unter die Marke von $5,000. Und vor einem Jahr etwa, also gegen Jahresende, im Dezember, um Weihnachten herum, da war Bitcoin ja bei $20,000. Mhm. Also 75% Kursverlust vom Hoch und
das kann sonst nur die Deutsche Bank. Oh. Die sind 90% vom Kurs hoch.
Aber nicht in einem Jahr, genau.
Na gut, die brauchen etwas länger dafür, stimmt.
Genau. Als Grund nennen Branchenkenner jetzt eine technische Aufspaltung der Bitcoin-Schwesterwährung Bitcoin Cash. Bereits im vergangenen Jahr gab es ja da eine Abspaltung dieser technischen Teilung von Bitcoin, die dann für Turbulenzen gesorgt hat an den Kryptowährungsmärkten. Damals wurde eben Bitcoin Cash dann geboren und Bitcoin ist ja angeblich ist nicht vermehrbar, in der Tat, ja, da steht ja die Summe fest, aber das Problem bei Kryptowährungen ist halt, dass die Kryptowährungen insgesamt inflationär vermehrt wurden durch viele, viele sogenannte ICOs und ich habe ja damals davon in unserer Diskussion, wir haben es ja schon mal ausführlich diskutiert, ich will es auch nicht mal alles mal aufwärmen, davon gesprochen, dass da immer mehr auf den Markt kommen, dass mich das so sehr an eben die IPOs im neuen Markt oder im Internetboom erinnern und die haben eben hier eine inflationäre Masse von Internet bzw. Kryptowährungen auf den Markt gebracht und jetzt platzt eben diese Blase und ich bin eben der Meinung, dass sich jetzt einfach zeigt. Chapitz würde wahrscheinlich schreiben, der Kaiser ist nackt, mal wieder Andersen zitieren. Ne? Also es ist einfach wenig Substanz dahinter und würde sagen, das muss auch noch nicht das Ende des Absturzes sein. Wenn so eine Blase platzt, dann gibt es auch manchmal 95% Kursverlust. Finger weg weiterhin vom Bitcoin, meine Meinung.
Also dein Bär der Woche, Bitcoin. Mhm. Ja, es ist frustrierend. Also was man auch gerade an dieser Spaltung, Fork heißt das ja, Hard Fork, feststellen kann, dass es doch nicht so unabhängig ist, die Währung, sondern es hängen immer daran, diejenigen, die schürfen und die Technologie zur Verfügung stellen. Und wenn die sich streiten, wie das gerade bei Bitcoin Cash der Fall ist, dann kann das zu verheerenden Auswirkungen führen. Das, man muss sagen, da hast du recht. Das ist, ich hätte mir das als unabhängigere Währung vorgestellt. Jetzt muss man feststellen, dass A, die Leute, die Bitcoin halten, das sind halt nur einige wenige, die können mit ihren Verkäufen da relativ viel Unsinn mit antreiben und dann die ganzen Menschen, die die Technologie im Hintergrund betreiben, weil es muss ja geschürft werden, müssen die Rechner da sein und die können auch für Unfrieden sorgen.
Und die Bitcoin-Fans sind ganz ruhig geworden. Ja. Wir haben ja einen Regisseur, der so einen kleinen Bitcoin-Anteil hat und der immer dann prahlt.
Er fühlt sich reich.
Ja, und sagt, hallo, hast du Bitcoin kurz gesehen? Und ich sagte immer, verkaufen, verkaufen, rette, was du noch hast, aber das steigt ja noch auf. Und ich meine, diese immensen Kursziele, diese, was ist da? Es gab 100.000 Dollar, 400.000.
Wir haben da auch noch eine Wette. Ich glaube, 7.700.
7.500 oder so.
7.500, also bis dahin. Ja, ja. Aber der ist so volatil, dieser Bitcoin-Kurs. Insofern ist alles noch drin. Also es geht auch noch 10, es sind auch 4.000.
Zu unserem Wetten müssen wir sagen, wir lösen ein bisschen früher auf. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir Mitte Dezember sozusagen unsere letzte Sendung machen. Ja. Das wird dann ein großes Weihnachts-, Neujahrs-, Jahresend-Spezial werden. XXL. Defner und Chapitz XXL. Und da werden wir dann alle Wetten auflösen. Und da hat dann der eine vielleicht mal einen Vorteil. Bei der anderen Wette der andere. Und dann haben Sie Zeit über Weihnachten, Neujahr, das alles nochmal anzuhören. Wir werden ja die Themen nochmal kurz andiskutieren, die wir da gewettet haben.
Viele denken jetzt schon, dass es XXL wäre, weil wir schon auf 50 Minuten hochgekommen sind. Also insofern, komme ich zu meinem Bären schnell. Mhm. Und mein Bär der Woche ist, obwohl ich gar kein Auto habe, ist mein Bär der Woche.
Aber ich habe doch gar kein Auto.
Nein, ich habe kein Auto. Aber mein Bär der Woche ist die Mineralölindustrie. Und zwar gibt es eine historische Kluft, das muss man wirklich sagen, eine historische Kluft zwischen Rohstoffpreisen und dem Ölpreis und dem Preis an der Zapfsäule. Und wenn man das mal so guckt, der Ölpreis ist ja auf den tiefsten Stand seit in diesem Jahr fast gefallen und die Benzinpreise sind auf dem höchsten Stand seit 2014. Und selbst dieser ganze Rohstoffverfall hat überhaupt keinen Cent das Benzin billiger gemacht, sondern ist sogar noch teurer geworden. Die Mineralwirtschaft sagt jetzt, ja, das läge an den niedrigen Pegelständen von Rhein und Mosel und Ruhr und da würden die ganzen Tankschiffe nicht mehr voll beladen da langfahren können. Und deswegen könnte man keine günstigeren Preise anbieten. Und in der Tat ist es sogar so, wenn du guckst, je weiter du rein aufwärts fährst, also von Norden nach Süden fährst, desto teurer wird es auch. Beispielsweise in Hamburg ist der Preis für Sprit 1,32 und in Konstanz zahlst du für das gleiche 1,70, also 40 Cent mehr. Also könnte man ja denken, da ist die Mineralwirtschaft richtig. Aber selbst in Hamburg, wo ja kein Schiff losfahren muss, um Benzin zu machen, selbst da sind die Preise gestiegen, obwohl die Rohstoffe gefallen sind. Und deswegen sage ich, da handelt es sich mal wieder um klassische Abzocke. Und deswegen mein Bär der Woche für die Mineralölwirtschaft. Ja.
Da hätten wir doch eine Alternative parat. Umsteigen auf Elektroautos.
Ja, wunderbar.
Ja. Denn der Strom kommt aus der Steckdose.
Aber es ist wirklich faszinierend, wie teuer mittlerweile es ist. Und in Frankreich, gehen die Leute auf die Straße, weil da die Mineralölsteuer angehoben worden ist. Das ist Wahnsinn.
Ja, die Franzosen gehen aber auch gerne mal auf die Straße. Ja.
Das
und
tun
die wollen natürlich
Macron
eins auswischen. Aber das ist halt derjenige, der Reformen macht, ist halt nie beliebt. Das hat sich auch bei Schröder gezeigt. Kommen wir ja noch dazu. Aber wir bleiben noch mal beim Thema Autofahren und Kosten dafür. Da habe ich nämlich auch noch einen Bullen der Woche
anzubieten. Bullen der Woche?
Ja.
Da bin ich gespannt.
Das ist auch ein Thema, das könnte man auch diskutieren, aber du wolltest ja auch nicht dagegen diskutieren. Nee. Also es ist die unbeliebte City-Maut. Die wurde jetzt vorgeschlagen von den
City-Maut, man muss es nochmal so sagen.
City-Maut, ja. Von den 5 Wirtschaftsweisen, die haben die mal wieder ins Gespräch gebracht und haben gesagt, das wäre doch eine gute Alternative zu Fahrverboten für Diesel, stattdessen eben eine Städte-Maut einzuführen. Das heißt, eben die Zufahrt in Innenstädte dann abzukassieren dafür letztendlich, auf preisliche Mechanismen zu setzen, um Emissionen eben von Stickoxiden, Feinstaub und Ähnlichem zu reduzieren. Die Wirtschaftsweisen sagen, das wäre eben viel besser und viel gerechter, weil eben die einhergehenden Kosten nach dem Verursacherprinzip dann verteilt werden und nicht einfach nur ungerechterweise ein paar die Lasten tragen müssen, die dann gerade von dem Fahrverbot betroffen sind in einer Straße, weil man wegen der Handwerker gerade da eine Baustelle hat oder jemand da wohnt und dann davon betroffen ist und die anderen werden dafür nicht abgestraft, sondern es wird breit gestreut. Die Idee ist, dass man sozusagen die alle den ganzen Autoverkehr dann abkassiert, aber jeweils natürlich gestaffelt nach der lokalen Belastung, nach den jeweiligen Emissionen des Fahrzeugs und der Tageszeit. Und dann kann man ja dann zum Beispiel eben Elektroautos sozusagen weniger stark belasten und bemauten sozusagen, weil sie ja natürlich null Emissionen haben oder vielleicht gar nicht. Das wäre dann indirekt eben auch eine gute Förderung für Elektroautos und stärker emissionsausstoßende Autos dann stärker belasten. Und es gibt ja Vorbilder für solche Städte-Mauts. London hat das schon sehr erfolgreich eingeführt und auch Stockholm und Singapur waren die ersten überhaupt, die das gemacht haben. Und überall sind die Emissionen und der Autoverkehr deutlich zurückgegangen. Und es ist dann eben ein Vorteil dafür, für diejenigen, die zum Beispiel jetzt noch einen Diesel haben, den nicht verkaufen können, sich das nicht leisten können, umzurüsten oder einen neuen zu kaufen, die dann trotzdem ihr altes Auto weiter nutzen können. Der Handwerker zum Beispiel, der muss halt dann mal 1-2 Euro am Tag dann City-Maut zahlen, aber trotzdem muss er nicht sein Auto verschrotten. Und dann muss er halt die wirtschaftliche Rechnung aufmachen, lohnt sich das noch oder nicht. Ja? Und ich bin immer der Meinung, dass solche Marktmechanismen einfach dafür sorgen, dass solche Dinge gerechter geregelt werden, als wenn sie einfach per Order dem Mufti dann verordnet werden.
Wir sind
und
Freunde
eine
der Marktwirtschaft.
Ja, wir
das
sind
ist
Freunde
ein toller,
der Marktwirtschaft.
Ein toller Bulle.
Ja, vielen Dank.
Ein toller Bulle, ja, wunderbar. Als ich hierher heute
Morgen wir sind beide keine Autofahrer, genau. Muss man auch sagen. Wir reden uns gleich.
Heute
und ich habe in der Redaktion auch neulich bei Kollegen schon wirklich die heißen Diskussionen. Das ist doch total sozial ungerecht. Aber ich meine, man zahlt ja auch für Parkgebühren. Ja? Da muss man auch dafür zahlen. Ein Auto hat einfach Kosten und da muss eben das Verursacherprinzip, auch derjenige, der Schadstoffe verursacht, muss auch dafür bezahlen.
Also ich verstehe auch nicht, wie man morgens im Stau stehen kann.
Ja.
Also ich sehe das jeden Morgen, ich fahre mit dem Fahrrad da vorbei. Nicht immer ganz verkehrsgerecht und regelgerecht.
Ich war mit der U-Bahn, die war heute Morgen sehr, sehr voll. Ja. Das war auch nicht unbedingt ein Vergnügen. Ja. Aber,
und U-Bahn fahren macht hässlich, das weißt du, Dietmar. Das ist ja mein Credo. Deswegen fahre ich Fahrrad. So, jetzt,
Leute mit Zeitungsgesichtern, die sollten grundsätzlich...
Es kommt wieder einer seiner Witze. Er ist Fernsehgesicht und immer, wenn die Kamera ist. Gut, dann komme ich zu meinem Bulle der Woche. Und mein Bulle der Woche geht an 3 Menschen gleich.
Oh.
An 3 Menschen. Und zwar haben wir nämlich mal geguckt, wer in diesen schwierigen Phasen Geld verdienen kann für Anleger. Und gerade wenn es rauf und raus geht, wenn du mal eine Woche recht hast, ich mal eine Woche recht habe, ich immer nur recht, aber oder mal
in
häufiger.
Diesem Jahr ist es also ja Bärenmarkt, da haben halt die Bären recht.
In diesen Zeiten
kommen auch wieder andere Zeiten.
Aber in diesen Zeiten gibt es Investoren, die schaffen es echt, den Markt outzuperformen und für Leute noch was rauszuholen. Und wir haben 3 gefunden, die das in bravouröser Weise gemacht haben. Und zwar haben wir geguckt, was die im letzten Jahr gemacht haben, was auf Jahressicht. Da hat der DAX ja -13% gemacht und unser MSCI All Country World ist auch nur noch auf Jahressicht 2% im Plus. Aber immerhin, er ist noch im Plus, im Gegensatz zum DAX. Und dann gibt es diese Menschen, die meinen Bullen heute bekommen, sind halt teilweise 2-stellig im Plus. Und also gehen meine Bullen an Florian Homm, der hat 23% mit seinen Tipps im Börsenbrief gemacht. Dirk Müller, ja, das war ja mal...
Den hast du mal niedergemacht für sein neues
Buch.
Für sein neues Buch.
Und ich habe es selbst nicht vermocht, ihn von Platz 5 der Bestsellerliste ist er jetzt mit seinem Buch.
Spiegelbestseller insgesamt. Bei den Wirtschaftsbüchern ist er sowieso Platz 1. Ja.
Und der dritte im Bunde ist... Max Otte, er ist ja dadurch bekannt geworden, dass er vor der letzten Bundestagswahl gesagt hat, dass er AfD wählen muss. Aber zumindest beim Anliegen hat er alles richtig gemacht. Wie hat das Florian Homm gemacht? Florian Homm ist ja bekannt als früher der Plattmacher. Und was er gut, also Plattmacher nicht, also was kaputt zu machen. Er schafft es halt, sich das Makroumfeld anzugucken. Also wie ist die Volkswirtschaft? Und kann dann Gewinner und Verlierer daraus schließen und sagt halt, auf die Unternehmen wette ich nach oben und auf die wette ich halt nach unten. Das ist so sein Erfolgskonzept. Und nach oben wählt er beispielsweise einen von deinen Werten, auch die du magst, Siemens oder SAP, die findet er gut. Und nach unten wählt er beispielsweise auf Freenet oder Netflix. Mhm. Und mit dieser Strategie, nach oben und nach unten zu wetten, Short und Long gehen, heißt es im Jargon, hat er halt die 23% gemacht. Dirk Müller hat 10% gemacht. Wie hat er das gemacht? Er sucht sich halt ein paar gute Werte raus und dann packt er dazu als Absicherung Futures. Und wenn die Futures... Dann, wenn die Märkte nach unten gehen, dann gewinnen die Futures an Wert. Und das Geld, was er bei den Futures gewinnt, das setzt er dann wieder in die Aktien ein und macht das so. Und so hat er halt die 10% gemacht. Und der letzte im Bunde, Max Otte, ist halt so ein Warren Buffett, der nach unterbewerteten Aktien sucht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt Werte, die selbst in so schlechten Zeiten wie diesen relativ gut laufen. Und die hat er gefunden. Und deswegen hat er 6% gemacht. Meine 3
Bullen der Woche, Florian Homm, Dirk Müller, Max Otte. Ja.
Florian Homm, also ich finde ihn irgendwie suspekt, ehrlich gesagt.
Findest
aber es ist einfach nur so eine persönliche Einschätzung vielleicht. Er war ja da irgendwann mal untergetaucht, wo in Venezuela, lange weg vom Fenster, und plötzlich kam er wieder, als er geläuterte. Und vorher hatte man immer die Bilder, wo er mit Zigarre Fett auf Bonzen macht und sich so positioniert hat als
der
Erfolgreiche.
Das ist eine Marke, muss man gestehen. Ich habe ihn ja persönlich besucht.
Ja, und jetzt kommt er und ist geläutert und glaubt an Maria und so weiter. Also das ist ein bisschen viel Show, finde ich.
Aber wenn er erfolgreich ist... Nein, es ist auch ein intellektueller, scharfsinniger Typ. Also ich habe ihn ja jetzt getroffen und wir haben auch jetzt für diese Geschichte, die wir in der Welt am Sonntag hatten, telefoniert. Das ist einfach ein spannender Charakter. Klar ist er nicht so allglatt wie jemand, der bei der DWS arbeitet und sagt kaufen, kaufen, kaufen. Da ist er halt anders. Das ist ein anderer Typ. Aber es hat eine Type und ich finde, das ist eine spannende Type.
Aber der Erfolg gibt dem recht, muss man sagen.
Und er ist bisher noch nicht verurteilt. Also es ist noch keine Anklage gegen ihn erhoben worden. Es gibt ja ganz viele Anschuldigungen, aber bisher gibt es keine Anklage und da sage ich, wenn es keine Anklage gibt, dann
auf jeden Fall.
Ist man so lange unschuldig.
Das sowieso. Ich wollte ihn jetzt auch nicht. Ich sagte einfach nur, er wirkt ein bisschen suspekt auf mich. Aber deswegen, wenn er erfolgreich ist, Erfolg gibt ihm recht. Und ich finde es ja gut, wenn Leute eben nicht so immer nur festgelegt sind auf Bulle oder Bär, auf steigende und fallende Märkte, sondern einfach sozusagen, jede einzelne Aktie hat ihre eigene Geschichte und wir zählen hier, wir sind ja auch für manche Sachen bullisch und für manche eben bärisch. Ja. Deswegen muss ich ja nicht in Bitcoin
das
kaufen, wenn ich grundsätzlich ein Optimist bin.
Das ist das Erfolgskonzept unseres Podcasts und auch seins. Also sozusagen ist er das personifizierte Death Note Champions.
Bloß wir sind, glaube ich, noch nicht bei 23% Rendite. Irgendwann.
Ah,
ja, kommen wir zu unseren Themen, die wir dann diskutieren. Bisher haben wir ja auch schon ein bisschen diskutiert, aber so richtig kontrovers diskutieren wir dann unsere Themen.
Ja.
Wir haben ein ganz aktuelles aus der Politik mal wieder. Ich habe es schon geteased. Die SPD verabschiedet sich mehr und mehr von ihrer Agenda-Politik von Kanzler Schröder, die meiner Meinung nach vor allem der Hauptgrund dafür ist, dass wir in den letzten Jahren diesen Wirtschaftsboom erlebt haben und vor allem den Boom am Arbeitsmarkt. Ich habe es ja gesagt, von 5 Millionen runter auf 2 Millionen Arbeitslose. Das ist ein wahnsinniger Erfolg, der eben einem SPD-Kanzler zu verdanken ist, der eine mutige Reformpolitik gemacht hat, dafür aus dem Amt gejagt wurde und die SPD dafür dann natürlich eingebrochen ist in der Folge. Und deswegen hadert seitdem die SPD mit dieser Agenda-Politik und hat die Rentenreform teilweise zurückgedreht, Stichwort Rente mit 63. Und jetzt geht man auch an die ungeliebte Hartz-IV-Sicherung ran und will die abschaffen. SPD-Chef Nahles hat es jetzt verkündet und will sie durch ein Bürgergeld ersetzen. Jetzt spricht sie nur noch vom Hartz-IV-Regime.
Regime,
das ist der neue Begriff, das vor 15 Jahren eben eingeführt wurde von Schröder. Und die SPD, die stößt sich vor allem an den Sanktionen, die eben Teil des Hartz-IV-Systems sind. Danach können halt zum Beispiel Zahlungen gekürzt werden, wenn Behördentermine nicht wahrgenommen werden oder Jobangebote abgelehnt werden oder dergleichen. Und ich finde, das ist ein großer Fehler. Natürlich ist jetzt noch nicht im Klaren, was sie eigentlich vorhaben mit ihrem Bürgergeld, aber definitiv wollen sie sich offenbar vom System fördern und fordern verabschieden, das eben Schröder immer so propagiert hat, fördern und fordern, dass beides zusammengehört, sozusagen Zuckerbrot und Peitsche. Und jetzt will man nur noch fördern, aber nicht mehr fordern. Und ich finde, das ist der absolut falsche Ansatz, weil das wissen auch Eltern, die Kinder erziehen ich eben nicht aus eigener Erfahrung, aber du kannst es bestimmt bestätigen. Da muss Kinder und sollte sie sehr, sehr fördern, Mut zu sprechen. Aber ab und zu muss man sie auch fordern und ab und zu
sonst
muss
gibt's
auch
keinen Rest.
Sanktionsmöglichkeit da sein. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt bedingungslos dieses Bürgergeld auszahlen, dann ist das so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Bin ich grundsätzlich dagegen, weil ich glaube, das ist eine zu verlockende soziale Hängematte für manche, die es sich da bequem machen, die sagen, ich brauche nicht so viel Geld und da will ich dann einfach auch nicht mehr meinen Arsch hochkriegen. Und das ist ein Problem eben, wenn man die Leute dann zu lange in der Hängematte liegen lässt, dann sind sie einfach nicht mehr fähig, dann irgendwann wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, gerade bei jungen Leuten. Da gibt es ja immer wieder die Geschichten von jungen Leuten, auch natürlich teilweise prekären Verhältnissen, die dann irgendwie auch keine anderen Vorbilder haben und die sagen, ach, ich will mal als Beruf Harzer werden. Und das kann es einfach nicht sein. Und deswegen muss man, finde ich, natürlich Anreize schaffen und sagen, auch ich muss auch fördern und fördern, wenn du was annimmst, vielleicht Zusatzprämien, aber ich muss auch fordern und ich muss letztendlich auch die Sanktionsmöglichkeit haben, auch einen Hartz-IV-Satz nochmal zu senken. Und das kann man jedem zumuten, dass er auf eine Behörde geht, wenn er einen Termin kriegt, dass er ein Jobangebot sich zumindest anschaut. Und wie gesagt, ich finde es ein Fehler, wenn man dieses System und dieses Prinzip des Fördern und Forderns aufgibt.
Jetzt muss ich ja mal hier was...
als alter Ossi und wahrscheinlich von dir als Sozialist verschriener Mensch was sagen. Natürlich, die Hartz-Reformen waren eine der Erfolgsfaktoren für Deutschland. Du hast ja angesprochen, wir haben so viele Menschen, die arbeiten wie noch nie. Aber man muss natürlich sagen, die Hartz-Reformen sind auch unter anderen Prämissen gemacht, weil der Arbeitsmarkt funktioniert jetzt schon etwas anders und es hat nicht alles so funktioniert, wie wir es machen wollten. Und wenn du beispielsweise guckst, die geringfügig Beschäftigten in Deutschland haben einen Rekord erreicht, dann hast du festgestellt, fordern und fördern, da dachten wir ja alle, okay, diese Hängematte funktioniert nicht, sondern das ist wie so eine Art Trampolin, du springst nach unten und dann wirst du wieder gefördert, dann geht es wieder nach oben. Aber wir haben festgestellt, das Trampolin hat auch nicht funktioniert. Wir sind immer noch über 4 Millionen Leistungsempfänger, die Arbeitslosengeld 2 bekommen. Also irgendwie scheinen ein paar Sachen nicht zu funktionieren. Und dann habe ich mir einmal geguckt, was könnte das denn sein, was nicht funktioniert und was man ändern könnte. Und da ist eine Sache natürlich, was völlig leistungsfeindlich ist, wenn du einen Job noch nebenbei annimmst. Dann ist es so, dann ist der Zuverdienst, wird 80-90% wird davon dir weggenommen. Also du hast so wie so einen Grenzsteuersatz von 80-90% und dann hat überhaupt niemand einen Anreiz, sich einen Job zu suchen. Dann kommst du auch gar nicht wieder in den Arbeitsmarkt rein. Und deswegen finde ich diese Zuverdienst richtig, das müsste man senken, weiß ich nicht, vielleicht nur noch 30%, dass du 30% verdienen kannst, dann hättest du einen Grenzsteuersatz von 70, das wäre immer noch relativ hoch. Und das wäre eine Sache. Und das Zweite, was ich wirklich erniedrigend finde für jemanden, der jetzt lange gearbeitet hat, und der dann unverschuldet in Hartz kommt. Und jedem kann das von uns passieren. Du bist ein Jahr arbeitslos und dann bist du auf einmal Hartz-IVer. Und dann hast du vielleicht hier unseren Podcast gehört und hast was angespart und bist jetzt vielleicht schon über 50 und dann hast du kein Schonvermögen, wie das so schön heißt. Dann musst du sofort, wenn du reinkommst in dieses Hartz-IV, musst du erstmal dein Vermögen abbauen. Du hast vielleicht gespart und auch das finde ich wirklich sehr, sehr ungerecht, weil auch ältere Menschen, die schon lange gespart haben für ihren Lebensabend, dann erstmal ans eigene Vermögen rankommen. Und auch da, finde ich, muss man was ändern. Also das Schonvermögen ist jetzt bis maximal 60.000. Da sollte man wenigstens die Grenze hochsetzen auf 100.000. Also insofern sollte man da noch was verändern. Und das Dritte, wo man sagt, fordern und fördern, man müsste Anreize schaffen, dass Leute sich qualifizieren. Und damit wir vielleicht doch diesen Trampolin-Effekt hinbekommen. Und da hat die SPD gar nicht so eine schlechte Idee, dass sie sagen, solange du in Qualifikation bist, kriegst du noch Arbeitslosengeld 1. Also das ist ja die Vorstufe noch, also das höhere Einkommen. Und damit würden vielleicht Leute noch dazu gebracht, dass sie mehr Qualifikationen betreiben. Und insofern würde ich sagen, man kann da was dran ändern. Die Arbeitswelt ist heute eine andere als damals, als es eingeführt wurde. Und deswegen finde ich, ein paar Sachen ändern. Aber das Grundprinzip, fordern und fördern, da gebe ich dir natürlich recht, das würde ich auch beibehalten. Weil das sehe ich ja auch an meinem Sohn, der ist jetzt in der 4. Klasse. Und ich sage ihm, hey, du willst nach der 4 wechseln, da musst du jetzt mal gute Noten bringen. Und dann liest er seine Donald Duck-Hefte und es läuft halt nicht so richtig. Und man muss irgendwie, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich da fordern und fördern und mit Konsequenzen komme. Aber die Idee, ihm zu sagen, du wirst dann irgendwie vielleicht auf eine bessere Schule kommen und ein besseres Leben haben, das verfängt nicht so richtig. Also da muss man auch noch irgendwas Neues finden.
Ab und zu
so
muss man auch das Handy wegnehmen oder sowas.
Ja, ganz
ne?
genau. Also, oder das Donald Duck-Heft dann in dem Falle. Und insofern hast du natürlich recht, man muss auch Konsequenzen machen, konsequent sein und muss Leuten auch zumuten. Nur, was ja viele Leute machen müssen, sie müssen bis ins Kleinste jedes kleine Detail ausfüllen. Was haben sie für ein Auto? Was haben sie für eine Wohnung? Was haben sie für Einkommensverhältnisse? Und das ist wirklich bürokratisch ein Riesenaufwand. Und es ist erniedrigend auch für einige Leute. Und da, finde ich, könnte man das entbürokratisieren, dass man die Leute nicht dazu zwingt, wenn sie Hartz IV beantragen, sich so zu entblößen oder so ausziehen zu müssen. Das könnte man auch noch besser
machen.
Bin ich
auch absolut bei dir. Also gerade für Leute, die langjährig gearbeitet haben und dass man da einfach das Schonvermögen erhöht, das finde ich auch wirklich, weil das ist auch vollkommen der falsche Anreiz, weil sonst spart man ja auch nicht. Ja. Und dann sagt man ja, dann später kommt Hartz IV und dann ist mein ganzes Erspartes weg. Was habe ich denn für einen Anreiz, jetzt einen ETF-Sparplan zu machen, wenn ich vielleicht fürchten muss, später mal arbeitslos zu sein? Und natürlich geht es in jeder Branche, die momentan unter Disruption leidet, schnell, dass
das
man mal länger
ja.
als ein Jahr arbeitslos ist. Zack. Und also von daher sind wir jetzt bei dieser Diskussion wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander, dass wir...
Es ist halt die Frage, wie teuer wird das Ganze? Und dann gibt es ja auch das Konzept von den Grünen und die sagen ja, unser Konzept würde 30 Milliarden kosten. Und das ist natürlich ein Riesenbatzen, ohnehin schon auf den Sozialhaushalt, der ja schon in den letzten Jahren immer teuer geworden ist. 30 Milliarden, das wäre, wenn wir mal gucken, das wäre ungefähr 3 Prozentpunkte Mehrwertsteuererhöhung, die du dafür zahlen müsstest. Das ist schon eine Menge. Oder der Soli bringt 18 Milliarden. Selbst wenn du den Soli nochmal den Soli erheben würdest, selbst das würde nicht reichen, um diese 30 Milliarden aufzubringen. Also es ist eine schwierige Sache. Wie bekommt man es hin, Hartz IV so anreizkompatibel und so freundlich zu machen, wie wir es hier gerade geschildert haben? Auf der anderen Seite aber auch nicht die Kosten so aus dem Ruder laufen zu lassen, um die Leute, die arbeiten, die Mittelschicht sind, noch stärker zu belasten. Also das ist ein schwieriges Feld und insofern können wir da wahrscheinlich noch weiter mal diskutieren.
Und vor allem, ich finde einfach, man sollte kein bedingungsloses Grundeinkommen daraus machen. Und wenn du überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten mehr hast, dann ist es das letztendlich. Dann ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil da kannst du immer sagen, ich habe keinen Bock, auf die Behörde zu gehen und keinen Dings anzunehmen und überweis mal schönes Geld. Und das ist das
falsche Prinzip. Es gibt kein Recht auf Faulheit, hat der alte Kanzler Schröder gesagt. Und das würdest du wahrscheinlich unterschreiben. Gibt es ein Recht auf Faulheit?
Absolut. Und es gibt immer diese Diskussion, jetzt kommen die Roboter und nehmen uns die ganzen Jobs weg. Also, und jetzt brauchen wir unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, es gibt in dieser Gesellschaft, das hat jede Revolution, technische Revolution, industrielle Revolution gezeigt und vieles mehr. Es gab immer wieder genug zu tun. Es gibt immer noch in dieser Gesellschaft genug zu tun, alte Menschen zu betreuen, Kinder zu betreuen, was auch immer, also Parks aufzuräumen und so weiter und so fort. Also die Arbeit geht, glaube ich, uns nicht so schnell aus. Ja?
Aber eine Sache muss man schon, Digitalisierung hast du ja angesprochen, da kommen wir nämlich gleich zu meinem Thema. Man muss die Gesellschaft oder die Wirtschaft so strukturieren, dass alle dran teilhaben und nicht nur ein paar richtig reich werden. Und wenn du irgendwann mal so eine Digitalisierungssache hast, wo einige wenige, die die Maschinen haben oder die Programme haben, dass dann den ganzen Profit einstreichen und alle anderen irgendwie in die Röhre gucken, dann muss man halt gucken, was passiert.
Muss
und
man
da sind wir nämlich bei meinem Thema. Und da geht es nämlich um die Gefahr großer Konzerne und welche Folgen das für Wirtschaft und Gesellschaft hat. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, zwei Sachen. Es gab einmal Zahlen, wo man gesehen hat, dass der Anteil der 100 größten Firmen in Amerika von 30% der Wirtschaftsleistung mittlerweile auf 50% gestiegen ist. Also die höchsten 100 machen mittlerweile 50%. Das ist also eine relativ große Machtkonzentration. Und das Zweite, was ich gesehen habe, ist ein Buch von Tim Wu, das ist so ein Professor aus Amerika, der hat ein Buch geschrieben, The Curse of Bigness, Antitrust in the New Gilded Age. Und er sagt halt, es gäbe so eine Gefahr von großen Unternehmen und es bestünde die Gefahr, dass wir in diese alte Ära Gilded Age zurückfallen. Das ist das war in der industriellen Revolution. Da wurden ja Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurden ja diese Familien, die Carnegies, die Rockefellers, die Vanderbilts, wurden ja steinreich. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben halt Firmen erst gegründet und haben dann so große Trusts gebildet und haben riesen Monopole aufgebaut. Und sie wurden halt immer reicher, bekamen auch politisch dann sehr viel Macht, sind immer größer geworden und dann wurden sie auch als die Räuberbarone bekannt, weil sie es geschafft haben, die Konkurrenten alle an die Wand zu drängen. Sie haben dann beispielsweise alle Pipelines aufgekauft, haben mit den Eisenbahngesellschaften Deals gemacht und die Konkurrenten konnten dann nicht ihr Öl über die Eisenbahn bringen oder nicht durch die Pipelines und sie wurden halt wahnsinnig mächtig. Dann kam halt Korruption, unfaire Praktiken, Konzentration, was auch immer. Und was man da sah in dieser Zeit, dass eben viele da nicht reich geworden sind, sondern nur einige wenige. Und dann kam es zu einer Spaltung der Gesellschaft, dass die dann zurückblieben, gesagt haben, wir brauchen einen starken Mann, der uns verspricht, dass wir von dieser Geisel, dieser großen Unternehmen befreit worden sind. Und damit hat es Amerika geschafft, mit einer wirklich harten Politik, die mit einer Zerschlagung der Kartelle das kaputt zu machen. Und das würde ich eben auch für die heutige Gesellschaft empfehlen, dass wir versuchen, diese Gefahr der großen Unternehmen gar nicht erst zu groß werden zu lassen. Und es gibt ja ähnliche Herausforderungen, wenn du Silicon Valley guckst, wenn du die Unternehmen siehst, Facebook, Google. Auch da erleben wir, dass die Konkurrenten groß sind, dass die groß geworden sind, die Konkurrenten an die Wand gedrückt werden und dass du auch politischen Einfluss siehst, beispielsweise jetzt bei Amazon, bei dem zweiten Headquarter, was sie aufgemacht haben, also bei dem zweiten Hauptquartier, da haben sie einfach wahnsinnig von der Politik wahnsinnig hohe Subventionen bekommen. Man fragt sich, wie kann das sein? Warum ist ein Unternehmen so mächtig, dass sie von New York 2 Milliarden Subventionen dafür bekommen, dass sie sich da irgendwie ansiedeln? Also das sieht man schon, dass da schon so ein Prozess in Gang gekommen ist. Und wenn du mal guckst, wie groß Amazon geworden ist, da gab es eine Studie in Deutschland mittlerweile, werden von Amazon die Hälfte des deutschen Online-Handels geht über Amazon und jedes fünfte Buch aller Bücher, also nicht nur im Internet, sondern aller Bücher werden über Amazon verkauft. Und wenn Sie sehen, wenn du siehst, was Amazon noch macht mit den Konkurrenten, also wenn du beispielsweise als Dietmar Deffner einen eigenen Shop hast und bei Amazon was verkaufst, dann gucken sie genau an, ob deine Produkte gut laufen. Und wenn die gut laufen, nehmen sie die entweder selbst in ihr eigenes Sortiment oder machen eine Eigenmarke draus. Und du siehst, da wird schon mit deinen Daten und da wirst du als Konkurrent schon an die Wand gedrückt und kaputt gemacht. Und deswegen sage ich, dass wir uns nicht länger blenden lassen dürfen von diesen Smiley-Unternehmen und wir tun nur Gutes und wir sind so groß, sondern dass wir es machen, schaffen müssten, dass wir
Und forderst du jetzt die Zerschlagung von Amazon?
Ich finde, Facebook wäre für mich ein Kandidat für eine Zerschlagung, ja, weil die einfach zu mächtig geworden ist. Und du siehst ja auch, wenn du so ein großes Unternehmen bist, bei Facebook ganz besonders, dann entgleitet dir auch die Macht und du siehst ja, was da auf einmal für Skandale hochkommen. Dann gibt es russischen Einfluss, dann werden deine Daten verkauft. Jetzt gibt es eine Schmierenkampagne gegen die Kritiker von Facebook. Da ist eine PR-Agentur angeheuert worden, die bewusst die Kritiker von Facebook schlecht gemacht hat in der Öffentlichkeit. Und dann sagt der Zuckerberg, oh, habe ich gar nicht von mitbekommen. Und da merkst du einfach, es wird Größe ist auch nicht unbedingt gut, sondern das ist auch Komplexität, das ist unmanagbar. Und deswegen sage ich, zerschlagt es.
Gut, jedes Unternehmen, das mehr als 12 Mitarbeiter hat, kannst du dann nicht mehr so direkt führen als Chef, das ist auch ganz klar. Aber ich fange nochmal von vorne an, auch eben bei den historischen Vergleichen mit den Rockefellers und so weiter. Die haben natürlich Industrie und Infrastruktur vor allem kontrolliert und damit natürlich wirklich Markteintrittsbarrieren für andere geschaffen, sozusagen, dass die überhaupt nicht da eintreten konnten, weil sie sozusagen vor allem die Infrastruktur besessen haben. Und das ist natürlich in der Industrie leichter möglich letztendlich als im Internet, weil letztendlich ist das Internet ja immer noch offen. Ja?
Nee.
Es ist eine offene Technologie. Natürlich gibt es die großen Player, die das beherrschen, wie Amazon, wie Facebook und andere. Aber die Technologie an sich, jeder kann auch woanders einen Shop aufmachen. Er muss nicht bei Amazon aufmachen. Er kann zu eBay gehen, er kann auch ganz eigene Seite sich aufmachen und einen Shop aufmachen. Gibt es auch Beispiele, dass das möglich ist. Es gibt Beispiele, dass andere Startups auch groß wurden, wie Zalando. Trotz der übermächtigen Konkurrenz von Amazon haben die auch sozusagen hier eine Nische gefunden.
Die haben Probleme jetzt. Die haben Riesenprobleme.
Die haben mit dem Sommer, ja. Zalando wird schon weiter wachsen, die stehen gut da und Amazon, die anderen haben jetzt auch alle Probleme. Jetzt haben die Großen ja auch alle Probleme. Ne? Das sehen wir bei Apple, die Aktien kommen alle unter Druck, seitdem eben sie 1 Billion schwer waren. Also teilweise korrigiert dann auch der Markt manche Dinge. Und die Internetwirtschaft ist ja vor allem einer ständigen kreativen Zerstörung ausgesetzt, einer ständigen Disruption. Größe ist hier überhaupt kein Schutz, das ist keine Garantie. Die Dinosaurier waren auch mal groß und sind trotzdem ausgestorben. Das zeigen auch viele andere Beispiele aus der Technologieszene. Nokia war auch mal der weltbeherrschende Smartphone-Hersteller und ratzfatz kam Apple daher, die noch nie vorher ein Telefon gebaut haben und haben sie sozusagen die Zerstörung eingeleitet von Nokia mit dem iPhone und eine Disruption da veranstaltet. Microsoft war ja auch immer der gefürchtete Patent
die wurden reguliert.
Monopolist.
Die wurden aber reguliert.
Ja, aber das Entscheidende bei Microsoft war nicht weniger die Regulierung, sondern vor allem, dass halt plötzlich dieser Markt sich komplett verändert hat, dass plötzlich eben Smartphones kamen und dass die Leute plötzlich Tablets hatten und nicht mehr jeder einen PC brauchte mit einer Microsoft-Software, sondern dass du plötzlich Android hattest und irgendwie andere Softwaren und ein Tablet ganz ohne Microsoft-Software ausgekommen ist und dann kam Microsoft eben auch im Problem. Es gab große Unternehmen wie AOL, die Time Warner geschluckt haben in einer Mega-Übernahme, trotzdem vom Markt verschwunden sind. Es gab Yahoo, die riesig waren mit einer führenden Suchmaschine, die dann von Google verdrängt wurden. Also es gibt hier einen ständigen Prozess der kreativen Zerstörung. Größe schützt hier überhaupt nicht. Und man sieht ja momentan, Facebook zerlegt sich eigentlich eher selber. Da braucht jetzt gar kein Regulierer momentan kommen, sondern die durch die angesprochenen Skandale und so weiter verlieren die ja zum, oder gewinnen zumindest nicht mehr so viele Nutzer dazu.
Aber du hast überhaupt keine Chance, woanders hinzugehen. Du wirst weiterhin bei Instagram sein, wirst deine Bilder da reinstellen.
Das wird aber immer das Problem des Internets bleiben. Und
du hast diese Plattform.
Die Plattformökonomie, ja. Das wird immer das Problem bleiben. Und wenn du jetzt heute Facebook zerschlägst oder kaputt machst, dann kommt halt eben morgen ein anderer daher und baut einen Marktplatz, einen führenden Marktplatz oder eine führende Plattform für Freunde. Und dann wollen halt alle dahin, weil das ist letztendlich das Wesen des Marktplatzes, ist es halt, dass sich da möglichst viele Leute treffen. Und du gehst halt nicht zu dem zweitplatzierten Marktplatz, sondern gehst zur Nummer eins, weil du da am meisten Auswahl hast.
Aber das Problem könntest du lösen. Weißt du, wie du es lösen könntest? Du könntest einfach sagen, deine Identität, Dietmar Deffner, die gehört dir. Und die kannst du über alle Plattformen hinweg, bist du Dietmar Deffner. Und alle Plattformen müssen so offen sein, dass du überall Zugriff hast. Und wenn du bei Facebook bist und andere Leute vielleicht bei einer anderen Plattform sind, bei Twitter, dann können die trotzdem Dietmar Deffner da finden und können dann mit dir interagieren. Also es ist nicht so, dass du unbedingt bei Facebook dich anmelden musst, um Dietmar Deffner dann zu treffen. Also das könnte ja, man, das könnte man lösen.
Ich will vielleicht gar niemanden von Twitter treffen, wenn ich bei Facebook bin. Wenn ich zu Twitter gehe und den Chapitz lesen will, den mit seinen 66.000 Followern, dann gehe ich zu Twitter. Und wenn ich meine Freunde treffen will und ein bisschen Privatheit haben will, wenn ich da das entsprechende Einstellung, gehe ich zu Facebook. Und wenn ich meine Podcast-Fans treffen will, gehe ich zu Instagram. Ja, unsere Wette läuft da immer noch. Ne?
Ja, der Deffner ist immer noch 200
vorne. Also deswegen, ich nehme jetzt zum Beispiel Instagram halt sozusagen für öffentlicher und Facebook ist für mich
privater. Aber du musst dich überall anmelden.
Ja, du musst
dich
anmelden.
Und die Identität gehört nicht dir, sondern die gehört dem Unternehmen. Also fast. Also es ist ja so, dass du, und du gibst deine ganzen Daten umsonst dahin. Ja, was heißt
Du schreibst umsonst für Twitter, musst es doch nicht machen. Ja, also ich meine, die Freiheit ist immer noch da, es nicht zu tun, und es gab auch Menschen, die gelebt haben ohne soziale Netzwerke.
Ja, man könnte es aber intelligent machen. Man könnte es aber intelligent so regulieren, dass nicht ein Marktplatz so groß werden kann und das wäre eine Sache, die man durchaus tun könnte.
Aber es macht doch keinen Sinn, dass es dann sozusagen zwei Facebooks gibt, irgendwie so wie Aldi Süd und Aldi Nord oder was auch immer. Also das
ich finde aber Wettbewerb wäre da durchaus angebracht.
Wie gesagt, es gibt diesen Wettbewerb und die Großen machen sich hier ständig gegenseitig Wettbewerb und es kommen neue Technologien wie eben Blockchain, das funktioniert jetzt bei den Kryptowährungen vielleicht nicht so gut, aber ist für viele trotzdem, es könnte in Zukunft so sein, dass man überhaupt keine Marktplätze mehr braucht wie Amazon oder Uber, keine Vermittlungsplattformen mehr wie Airbnb oder was auch immer, sondern dass es sozusagen über die Blockchain direkt gemacht wird, dass sich da direkt Angebot und Nachfrage dann findet. Das sind diese Großen enorm davon bedroht. Wie gesagt, es gibt für diese keine Garantie und die sind immer gefährdet
Der
Markt wird es regeln und die Technologie
und
wird es regeln.
Und diese Konzentration, die ich am Anfang gesagt habe, dass immer weniger Unternehmen für immer mehr der Wirtschaftsleistung verantwortlich sind, das siehst du nicht als Problem?
Das ist natürlich, aber es ist halt so, das ist der Winner takes it all, das ist das Internetprinzip und so. Und dann, solange hier eine Dynamik drin ist und dieser eigene, der Winner jetzt nicht für alle Zeiten festgeschrieben ist, dieses Monopol hat, dass er über Jahrzehnte, Generationen hinweg bei den Rockefellers dann irgendwie einfach nur noch Geld kassieren muss, die Hand aufhalten muss, das ist eben bei diesen Technologien. Die müssen sich ständig wandeln, sind ständig immer wieder von neuen Angreifern, die noch nicht mal aus ihrer Branche kommen, sondern wieder ganz woanders her. KI ist ein anderes Stichwort. Es gab bei der Welt jetzt den großen KI-Gipfel mit wirklich renommierten Experten. Da hat eben auch eine Expertin aus China gesagt, also die Chinesischen greifen ja auch an, die greifen jetzt auch die Alibabas und Tencents, die greifen auch die Amerikaner an. Es gibt überall einen großen Kampf um Vormacht und Vorherrschaft. Natürlich immer wieder auch Vorherrschaft das Thema.
Und das sollen wir unreguliert geschehen lassen?
Nein, ich würde nicht sagen unreguliert. Ich würde schon sagen, wir brauchen Wettbewerbsrecht, das auch dafür besser passt, aber auf beiden Seiten. Also Facebook hätte vielleicht nicht unbedingt noch auch Instagram und WhatsApp dazu kaufen müssen. Ne? Aber man hätte Facebook nicht zerschlagen müssen. Das hätte man eigentlich unterbinden sollen, weil die hatten damals auch schon viele Nutzer. Aber auf der anderen Seite, finde ich, wurden im Kartellrecht auch große Fehler gemacht. In Deutschland, gerade in Europa, weil man eben das kommende Internet ausgeblendet hat. Da gab es zum Beispiel unseren Konzern Axel Springer, die wollten damals Anfang der 2000er ja meinen damaligen Konzern Pro7Sat1 kaufen. Das hat das Kartellamt verboten, weil man gesagt hat, die haben dann zu große Macht am Werbemarkt und hat überhaupt nicht kommen sehen, dass da Google kommt und die Internetökonomie kommt, die diesen Werbemacht disruptiert und heute ist Google der dominierende Player auf dem Werbemarkt und die Medienkonzerne kämpfen ums Überleben, muss man einfach so sagen. Ja? Und da wurden im Kartellrecht zum Beispiel viele Fehler, hätte man da mehr Größe zugelassen, das lässt man jetzt zum Beispiel bei Karstadt und Kaufhof, da gibt es jetzt plötzlich eine Fusion, hätte man auch früher zulassen können, da sozusagen der stationäre Einzelhandel auch attraktive Gegenmodelle gegenüber der Online-Konkurrenz hat, dann wäre vieles möglich.
So, okay, laissez-faire. Wir sollten retten. Also, wir müssen retten. Ja,
manches regelt der Markt, aber natürlich, ich bin nicht gegen Regulierung und Datenschutz ist absolut wichtig. Ja. Ich habe ja schon mal DVSGEO meinen Bullen gegeben und da sagt er, ich habe jetzt von Wozniak, Apple-Mitgründer, ein Interview gelesen, der hat gesagt, ja, Gott sei Dank sind die Europäer da, die in Sachen Datenschutz da auch immer wieder nochmal den großen
auch
Riesen.
Tim Cook hat das gesagt,
genau,
wir müssen
reguliert werden. Auf die Finger klopfen und
gut, wir wetten.
Von daher, was gibt's zu wetten?
Und ich würde wetten, dass in diesen Zeiten, glaube ich, nicht mehr das Unternehmen Billionen groß sind. Haben wir schon eine Apple-Wette laufen. Apple, das läuft ja gerade für mich glücklicherweise. Ja. Jetzt würde ich sagen, bei Amazon, ich glaube einfach, dass dieses neue Zeitalter, das Unternehmen möglicherweise reguliert werden, sage ich. Amazon wird die Billionen so schnell nicht schaffen. Wir sind jetzt bei knapp 800 Milliarden.
Liegt natürlich vor allem auch am Markt. Nicht, liegt weil sie jetzt gerade sozusagen zerschlagen werden oder sowas. Aber
ich glaube auch, das ist dieses Billionenunternehmen, da ist irgendeine Grenze drin, würde ich vermuten. Und deswegen sage ich, Amazon wird es nicht schaffen bis, na gut, nicht bis zum Jahresende. Sagen wir
nächstes
erstes
Jahr.
Quartal
wir sind jetzt 2000, mit unseren Wetten. Sagen wir mal erstes Halbjahr. So wie die jetzt unter die Räder gekommen ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es kann auch sein, dass dieser Aktiensturm noch nicht ganz vorbei ist.
Okay.
Ich bin jetzt
also
nicht mal ganz
erstes
optimistisch.
Erstes Halbjahr 2019.
Ja?
Gut,
okay,
dann
erstes
sagen
Halbjahr.
Wir,
genau, 30. Juni 2019 ist Amazon wieder ein Billionen.
Wir wetten jetzt schon aufs kommende Jahr.
Ja.
Ja.
Und wie gesagt, die Wetten, die wir jetzt haben, die lösen wir auf. Und ganz wichtig noch, wir machen eine Fragerunde wieder.
Wir haben schon Fragen bekommen, aber ihr oder Sie können das weiterhin tun an wirtschaftspodcast@welt.de. Da kann man weitere Fragen stellen.
Ja, am liebsten per Mail, das ist am einfachsten für uns, dann können wir schön ausdrucken und so weiter. Notfalls geht auch Instagram, wer kein PC zu Hause hat oder sowas zum Beispiel. Ne?
So, ansonsten heißt es wie immer, uns hören, empfehlen, klicken, Sterne geben und so weiter.
Ja, absolut. Und bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter, wie gesagt. Und wir bleiben auf jeden Fall Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz. We'll be right back.